Ja, ich werde auch am Anfang noch mal eine kleine Einführung in Ceph geben, weil ich davon ausgehe, einfach, dass noch nicht alle so tief in dem Thema drinstecken. Will mich kurz vorstellen. Robert Sander ist mein Name. Ich bin ja schon erwähnt worden. Ich bin jetzt bei Heinlein seit knapp 3 Jahren. Heinlein selber gibt es ja schon eine halbe Ewigkeit, was die IT angeht zumindest. Ich will da auch gar nicht viel Worte drüber verlieren. Ich denke, der Name ist bekannt. Fangen wir mal gleich an. Wenn man über Ceph redet, hört man oft den Begriff Software-Defined Storage. Da möchte ich erst mal kurz was drüber verlieren. Worum geht es denn dabei eigentlich? Es geht dabei darum, dass wir hier von der Hardware abstrahieren. So etwas Ähnliches haben wir schon bei der Virtualisierung. Da abstrahieren wir ja auch von der Hardware, weil wir virtuelle CPUs zum Beispiel einrichten und virtuellen RAM. Und bei Software-Defined Storage ist es dann am Ende auch egal, welche Hardware drunter liegt. Ja? Angefangen hat das Ganze schon so ein bisschen mit LVM, weil wir ja da auch eine Abstraktionsschicht eingezogen haben zwischen dem Hardware-Teil, also den Festplatten und den Partitionen drauf, und den Volumes und den Dateisystemen, die dann darauf liefen. Das heißt, auch da gab es schon so eine Schicht, die dann halt die Blöcke so verteilt hat, wie sie es für richtig gehalten hat. Bei Software-Defined Storage gehen wir jetzt eben einen Schritt weiter und sagen, uns ist auch die Anzahl der Maschinen egal, die daran beteiligt sind. Und wir erreichen die Redundanz auch nicht mehr über einen RAID-Controller, der irgendwo in der Maschine drinsteckt und ja auch ausfallen kann, weil eben jede Hardware ausfallen kann. Software auch, ja, gut. Das andere Thema bei Software-Defined Storage ist die Skalierbarkeit. Hier geht es darum, das Ganze kommt ja so ein bisschen aus dem Thema Cloud Computing, ja, ist fast schon ein Schimpfwort heutzutage. Es gibt halt Anforderungen, wo man wirklich ganz, ganz viel Storage braucht. Das heißt, man möchte beliebig in die Breite skalieren und ich möchte eben nicht mehr Geld in sehr teure Hardware stecken, die ich dann um Platten erweitern muss und dann noch größere Controller kaufen muss und so weiter. Ich möchte also günstige Hardware einsetzen, die ich im Prinzip bei jedem Händler kaufen kann. Ich muss natürlich trotzdem immer wieder auf die Performance schauen, denn ich will ja am Ende mein Storage nutzen. Ja, es ist ja zwar schön, wenn ich ganz viel Storage habe, aber ich will ja auch irgendwas damit anfangen und dann muss man schon mal ab und zu auch auf die Performance gucken und da ist natürlich auch jedes Einzelteil dann gefragt von dem Gesamtsystem. Jetzt die Frage, was ist Ceph? Der Name Ceph kommt vom englischen Wort Cephalopod und das sind diese Tiere dort. Ganz einfach, weil das System Prinzip wie eine Krake funktioniert, ganz viele Arme hat und sich über ganz viele Hardware-Systeme verteilt. Ceph selber ist erstmal ein Object Store, ja, ist jetzt inzwischen auch schon fast 8 Jahre alt, ist aus einer Doktorarbeit entstanden von Sage Weil und inzwischen ist ja seine Firma von Red Hat gekauft worden. Ja, Red Hat will sich ja da ja als Storage-Anbieter profilieren. Und die Sache mit der Doktorarbeit habe ich hier draufgeschrieben, weil ich damit einfach zeigen will, dass das Ganze einen universitären, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat und da nicht einfach irgendjemand sich mal was ausgedacht hat. Ja, also es ist kein Freizeitprojekt von jemandem, sondern da ist tatsächlich auch wissenschaftlich dran gearbeitet worden. Was ist ein Object Store? Ich habe ein Objekt, ist eine Ansammlung von Daten und ein Objekt hat einen Namen und das Ganze lebt in einem flachen Namensraum. Das heißt, ich habe eine API, mit der kann ich meine Daten hochladen, den Daten gebe ich einen Namen und nach einer gewissen Zeit kann ich die Daten über diesen Namen wieder runterladen sozusagen. Das ist das Prinzip eines Object Stores. Da ist jetzt keine große Magie dahinter. Die befindet sich sozusagen dann in dieser Blackbox. CEF verteilt diese Objekte dann in sogenannten Placement Groups auf Object Storage Devices. Den Begriff werden wir immer wieder finden. Das sind die sogenannten OSDs. Und die ganze Intelligenz steckt in einem Algorithmus. Das heißt, es gibt keine Zentrale, es gibt keine Hashtable, die irgendwie global verteilt werden muss, sondern dieser Algorithmus, der Crush heißt, ja, ein Begriff, den man im Zusammenhang mit Datenspeicherung vielleicht nicht haben möchte, aber die haben sich halt hier den Namen Controlled Replication under Scalable Hashing ausgedacht. Dieser Algorithmus sorgt halt dafür, dass es eben keine zentrale Instanz mehr geben muss. Ja, so ein CEF-Cluster hat keinen Single Point of Failure. Was ein sehr großer Vorteil ist, weil halt alle Komponenten einmal ausfallen können. Welche Zugriffsmöglichkeiten habe ich auf die Daten in diesem CEF-Cluster? Ich habe einmal ein Block-Device, das heißt, das kann ich benutzen für VMs zum Beispiel als Storage-Medium. Das ist per se immer thin provisioned, weil jeder Block in diesem Block-Device ist ein eigenes Objekt im Object Store. Da sind Snapshots möglich, ich kann diese Dinge klonen und Zugriff habe ich da über einen Kernel-Device, wenn ich dieses Block-Device direkt in eine Maschine mappen will oder eben auch schon seit längerem über einen QEMU-Treiber, sodass ich also meine KVM-virtuelle Maschine direkt von diesem Block-Device booten kann. Eine sehr schicke Sache. Ich habe die Möglichkeit, über eine REST-API ranzugehen, die ist S3-kompatibel, das heißt, wenn ich eine Applikation habe, die mit Amazon sprechen kann, dann kann die auch mit meinem internen CEF-Cluster sprechen. Und dann muss ich die Daten nicht mehr in die Amazon-Cloud legen. Und es gibt ein Dateisystem, CEFFS, was ich mounten kann. Da gibt es einen Fuse-Treiber und einen Kernel-Treiber für. Der Fuse-Treiber ist immer ein bisschen aktueller. Das Ganze aber unter dem Label Not for Production Use. Ja. Beim CEFFS brauchen wir, weil es eben ein POSIX-Dateisystem ist mit Verzeichnissen, mit Metadaten wie Besitzer und Zugriffsrechten und sowas alles, brauchen wir einen Metadatenserver und der ist tatsächlich noch sozusagen ein Single Point of Failure, weil es davon im CEF-Cluster nur eine Instanz geben kann. Da wird dran gearbeitet, dass man auch dafür mehrere nutzen kann. Es gibt inzwischen schon so eine Art Master-Slave-Geschichten, aber dieser Metadatenserver ist sozusagen auch ja ein Zugriffs-Bottleneck, weil alle Dateisystemzugriffe über diesen Metadatenserver laufen müssen. Und deshalb sagt halt die CEF-Entwicklergemeinde, das ist noch nicht für die Produktion geeignet. Da drüben ein Shop, bitte? Es ist redundant, weil wenn der Metadatenserver ausfällt, kann ein zweiter die Arbeit übernehmen. Es ist nicht beliebig skalierbar. Genau. Also ein Bottleneck halt im Prinzip. Und ich habe hier noch so ein Schaubild von der CEF-Webseite geklaut, wo man das nochmal sieht. Hier ist halt dieser Object Store, der sich Rados nennt. Ich habe einen direkten Zugriff über die Lib-Rados, kann eigene Applikationen schreiben, die direkt halt Objekte einfach ablegen im Object Store oder kann halt hier eine S3-kompatible Applikation zum Beispiel dranhängen. Habe hier Block-Devices oder Filesystem. Was man an der Stelle nicht durcheinander bringen darf, ich kann natürlich nicht Daten, die ich hier über die Lib-Rados direkt gespeichert habe, über das Filesystem wieder rausholen. Ja? Weil das ja alles andere Objekte sind. Das Filesystem legt die Daten, die ich über das Filesystem hier speichere, auf eine gewisse Art ab. Und ich komme natürlich hier über die Lib-Rados nicht so wieder dran. Ja, oder auch, ich kann jetzt hier in der VM kein Block-Device, oder wenn ich in der VM ein Block-Device benutze und in der VM ein Dateisystem auf diesem Block-Device habe, kann ich natürlich nicht auf die Dateien über das CEF-File-System zugreifen. Ja? Die sehe ich gar nicht. Ja? Also das sind alles verschiedene Bereiche sozusagen, weil das Ganze im CEF-Cluster in sogenannten Pools organisiert ist. Ja? Und man organisiert das dann halt in verschiedenen Pools, die Daten, ja? Weil die Zugriffsmethoden eben unterschiedlich sind. Und trotzdem habe ich unten drunter eben ein und dieselbe Hardware. Ja? Ich habe also ein Storage-System, was ich für verschiedene Aufgaben benutzen kann und unten drunter trotzdem meine 10 bis 100 Knoten, die alle im Prinzip identisch sind. CEF hält den Zustand des Clusters in sogenannten Monitoren. Das sind eigene Prozesse, die mit auf den Knoten laufen können oder je nach Größe auch auf eigenen Maschinen. Die sind redundant und verhandeln untereinander ein Quorum aus. Das heißt, man braucht immer eine ungerade Anzahl von Monitoren. Man kann mit einem anfangen, dann hat man aber keinen produktionsfähigen Cluster, weil der halt ausfallen kann. Das heißt, man braucht mindestens 3, bei größeren Clustern dann auch 5 oder 7, aber von viel mehr habe ich auch noch nicht gehört. Wenn die Monitore kein Quorum aushandeln können, dann ist kein Zugriff auf die Daten möglich. Ja? Das heißt, falls Sie in so eine Art Split-Brain-Situation reinlaufen sollten, sagen Sie dann lieber gegenüber den Clients, hier unser Cluster funktioniert gerade nicht, ihr kriegt keine Daten. Und dann muss man das halt erstmal reparieren. Aber so gehen die Daten halt auch nicht kaputt. Die Monitore haben Informationen eben über den Clusterzustand, unter anderem diese Crush Map, in der steht drin, welches Object Storage Device auf welchem Knoten aktiv ist. Ja? Und so ein Object Storage Device, kann man sich ganz einfach vorstellen, ist eine Festplatte. Ja, wir haben in den Knoten üblicherweise bis zu 12 Festplatten drin, a 2 bis 4 Terabyte. Ne? Und ein Object Storage Device ist eine Festplatte. Das kann man wirklich so sagen, ist eine 1:1 Zuordnung. Da braucht man dann eben in den einzelnen Knoten, in den Servern keinen RAID-fähigen Controller mehr, ja, sondern man braucht eigentlich nur JBots. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Festplattencontroller, die kein RAID können, nicht performant genug sind. Das heißt, man baut schon RAID-Controller ein, betreibt die aber im JBot-Modus oder im Modus, dass jede einzelne Festplatte in RAID 0 ist zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, und dann hat man da wieder ein bisschen Performance drin. Dann habe ich eben Pools. Ne? Das heißt, das ist so eine Art logische Unterteilung. Diese Pools haben auch per se erstmal keine Größe, sondern jeder Pool ist so groß wie der gesamte Cluster. Ich sage dann pro Pool, welche Zahl von Replikationen ich haben möchte. Das heißt, welche Redundanzstufe ich drin haben möchte. Und ich sage, wie sind die Ausfallzonen definiert? Und dann geht der Crush-Algorithmus mit diesen Parametern hin und platziert die Daten. Ja? Replikationen laufen klassisch so ab, dass halt wirklich die Daten 1:1 auf mehrere Festplatten verteilt werden. Üblicherweise hat man heute eine Replikationsgröße von 3, das heißt, ich habe in meinem Cluster meine Daten alle dreifach gespeichert und habe dann entsprechend Ausfallzonen definiert. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass die Kopien auf unterschiedlichen Rechnern liegen oder in unterschiedlichen Racks oder in unterschiedlichen Brandabschnitten oder in unterschiedlichen Datacentern, wenn man so viel hat. Ja? Das Ganze kann man halt pro Pool dann auch definieren, sodass man also Pools haben kann, die weniger Replikationen haben und Pools hat, die mehr Replikationen hat, je nachdem, wie wichtig einem die Daten sind zum Beispiel. Genau. Ich habe hier den Client, der möchte ein Objekt abspeichern, der liest die Cluster Map von den Monitoren, schreibt dann das Objekt in den Pool und der Pool geht auch nochmal über den Algorithmus und der Client schreibt nur ans primäre OSD und die OSDs selber verteilen dann die Daten. Ja, das gibt ja auch andere Cluster oder Cluster-Storage-Systeme, wo ich vom Client aus meine Datenkopien auf alle Knoten verteilen muss. Ceph macht es so, dass die Daten im Cluster selber verteilt werden. Wie sieht das aus? Ich habe hier oben den Client, der schreibt aufs primäre OSD. Ne, dieses primäre OSD wird vom Algorithmus ausgewählt anhand des Zustandes des Clusters. Das primäre OSD schreibt dann die Daten auf die Replikationskopien, von denen ich im Prinzip beliebig viele haben kann. Und erst wenn dort die Daten geschrieben worden sind, kriegt der Client die Bestätigung, dass die Daten geschrieben worden sind. Das heißt, das kann unter Umständen beim Schreiben dann tatsächlich auch ein bisschen dauern. Der Algorithmus bestimmt, wo die Daten liegen. Und wenn dieses primäre OSD ausfällt, können die Daten eben vom zweiten oder dritten OSD gelesen werden. Das ist völlig transparent und dann auch entsprechend schnell, denn wenn ich Daten lese, brauche ich nur einen Zugriff. Falls so ein OSD ausfällt, lese ich eben von der Kopie und intern wird der Cluster nach einer gewissen Wartezeit die Daten neu ausbalancieren. Ja, weil der Cluster ja dann einen neuen Zustand hat, wird der Algorithmus auch neue Orte für die Datenspeicherung berechnen. Und dann werden von den Kopien, die noch vorhanden sind, wird eben eine neue Kopie erzeugt und die auf einem vorhandenen OSD abgelegt. Das macht er, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit, wenn so ein OSD ausgefallen ist. Das kann man einstellen, sind, glaube ich, 5 Minuten, damit man so einen Knoten auch mal neu starten kann. Ja, ich kann auch diese Aktion komplett ausschalten, wenn ich weiß, ich mache Maintenance, ja, dann schalte ich das halt mal aus, das Rebalancing, kann einen ganzen Knoten runterfahren, verliere dann 12 OSDs sozusagen im Cluster, weiß aber ja, dass die Daten auf jeden Fall noch verfügbar sind, weil sie auf anderen OSDs liegen und kann dann Hardware tauschen, Mainboard tauschen, was weiß ich, alles machen, fahre den dann wieder hoch, die OSDs sind dann wieder im Cluster, ich nehme halt den Schalter wieder raus und der Cluster ist wieder voll in Betrieb. Dann wird vom Secondary gelesen. Richtig. Beziehungsweise kriegt der Client ja von den Monitoren den aktuellen Zustand des Clusters und wird halt eben direkt von dem Secondary lesen. Das heißt, ich habe hier auch keinen Timeout oder sowas, wo der Client erstmal versucht, vom Primary OSD zu lesen, sondern der geht halt direkt dann an den Secondary ran. Ja. Ja. Ich muss natürlich meine Ausfallzone so definieren, dass ich einen kompletten Rechner runterfahren kann.
Genau. Ja? Wir werden dann noch einmal die Frage stellen, wie Blöcke wir mit dem
Ganzen. Das ist eine Frage, die sehr in die technischen Details geht. Das wüsste ich jetzt gar nicht zu beantworten aus dem Kopf. Okay. Ja. Ja. Verstehe. Weiß ich gar nicht, ob sowas vorgesehen ist für Ceph. Ja? Könnte man sich vorstellen, also das habe ich auf der Roadmap noch nicht gefunden. Ja? Werden wir ja auch gleich sehen, was noch so dazugekommen ist. Von den OSDs, die über die Monitore den Zustand des Clusters bekommen. Ja? Und die Daten werden dann zwischen den OSDs ausgetauscht. Ich habe in dem Sinne keine Metadaten. Ich kann den Cluster auch komplett runterfahren und wieder hochfahren. Ja? Ich kann auch Updates von der Ceph-Software so verteilen und einen Knoten nach dem anderen updaten. Durchstarten, wieder hochfahren. Über Updates werde ich nachher noch was sagen. Das funktioniert auch sehr gut. Ich kann kurz erzählen, wir hatten vor 2 Jahren mal die Idee, unsere Desktop-Festplatten in einen Ceph-Cluster zu verwandeln. Ja? Man hat ja doch eine Anzahl von Desktops im Büro stehen, da sind relativ große Platten drin, ja, weil man die ja nicht anders mehr kriegt. Da haben wir gesagt, naja, dann teilen wir da eine Partition ab, machen so ein OSD draus, dann hat jeder Desktop ein OSD und dann gucken wir mal, ob da ein Ceph-Cluster drauf laufen kann. Kann, ja, auch wenn man die Desktops nachts abschaltet und nicht alle immer in Betrieb sind, waren die Daten eigentlich immer verfügbar. Über die Performance brauchen wir nicht reden, ja, weil das Büronetzwerk halt auch so seine Schwächen hatte, aber die Daten waren immer verfügbar. So ein Ceph-Cluster, der hält schon einiges aus. Skalierung ist auch eine ganz einfache Geschichte. Die Objekte werden in sogenannten Placement Groups zusammengefasst. Ja? Und wenn ich jetzt einen OSD hinzufüge oder auch 10, weil ich gleich einen ganzen Knoten in Betrieb nehme, einen neuen, dann hat der Cluster ja in dem Moment einen neuen Zustand, weil er ein neues OSD hinzubekommen hat. Und der Algorithmus wird dafür sorgen, dass einzelne Placement Groups auf diesen neuen OSD hinmigrieren. Da kann man auch sozusagen die Geschwindigkeit für einstellen, dass nicht alle gleich darauf stürmen, sozusagen auf den neuen Speicherplatz, weil das ja doch eine gewisse Last auf dem Clusternetzwerk bedeutet. Aber ich muss halt nichts mehr tun, wenn ich ein neues OSD hinzufüge und davon kann ich eben beliebig viele hinzufügen. Ja. Das ist unabhängig von Schreib- und Lesezugriffen. Das macht der Cluster intern. Davon merken die Clients auch in dem Sinne nichts, außer dass die Clients eben auch einen neuen Clusterzustand bekommen. Ja. Wie gesagt, so, man kann sozusagen die Geschwindigkeit, in der das passiert, kann man noch beeinflussen. Ja. Das macht er dann unter Umständen auch mit Performance-Einbußen. Deshalb sage ich, da sollte man dann ein bisschen tunen an der Stelle. Die Standardeinstellung ist halt, mach es sofort und benutze alle Ressourcen, die du dafür hast. Ja, und dann merkt man es auch am Client, weil halt im Prinzip sind damit ja dann alle Festplatten des Clusters beschäftigt, Daten zu kopieren und das Netzwerk im Cluster ist damit beschäftigt. Da gibt es aber eben Parameter, die man da einstellen kann, um das Verhalten zu beeinflussen. Performance. Ich habe von den Clients aus einen parallelen Zugriff auf alle OSDs im Cluster gleichzeitig. Heißt natürlich netzwerktechnisch, ich muss von dem Client des Ceph-Clusters muss ich alle OSDs erreichen, also alle Clusterknoten. Ja? Heißt netzwerktechnisch auch, das Netzwerk ist saturiert. Ja, ich kann also ganz einfach, wenn ich einen 3-Knoten-Netzwerk, einen 3-Knoten-Cluster habe und da 2 oder 3 OSDs habe auf 2 Terabyte SATA-Platten zum Beispiel und habe ein 1 Gigabit geswitchtes Netzwerk zu einem Client hin, dann kriegt der Client 110 Megabyte pro Sekunde schreibend und lesend, ja, weil nicht mehr über dieses Gigabit-Netzwerk geht. Schreiben kostet, das hatte ich ja schon gesagt. Wir haben einmal dieses Client-Netzwerk, also in dem die Clients auf den Cluster zugreifen, und wir haben innerhalb des Clusters nochmal ein Cluster-Netzwerk, und da sollte man heutzutage schon mindestens 10G-Netzwerk einsetzen, weil dort eben diese ganze Replikation stattfindet, da findet das Rebalancing statt und diese ganzen Operationen, das heißt, da sollte man ein schnelles Netzwerk haben. Zum Client hin kann ich auch noch 1 Gigabit bonden, je nachdem, was ich da halt eben brauche. Diese OSDs, die machen Journaling, und dieses Journal kann ich auf eine SSD legen, die in dem Clusterknoten drin ist. Und das Journal mache ich dann so groß, dass ich halt die Datenmenge, die in einem bestimmten Zeitraum über dieses Netzwerk reinkommen kann, auf das Journal legen kann. Und wenn dann kann halt von dem Journal sozusagen auf die langsame große SATA-Platte geschrieben werden. Und man muss beim Auswahl der Festplattencontroller ein bisschen Acht geben, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da gibt es hier ganz gute Empfehlungen. Das Journal ist ein Cache, da gehen alle Daten rein. Gut, das war jetzt so ein bisschen eine Einführung in Ceph nochmal ganz schnell im Schnelldurchgang. Und jetzt kommen wir in der zweiten Hälfte so auf die Neuigkeiten. Ich hoffe, ich überziehe nicht. Fangen wir mal an. Firefly kam letztes Jahr raus. Firefly ist eine Octopus-Art, die nachts leuchtet. Und Firefly ist sozusagen die aktuelle stabile Version von Ceph. Das letzte Release ist gar nicht lange her. 080.9 ist für den Produktionseinsatz empfohlen. Firefly ist auch das Release, wo sozusagen die größten Neuerungen des letzten Jahres drinstecken, zum Beispiel Erasure Coding. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe hier RAID 5 over IP noch draufstehen. Es kann natürlich auch heißen RAID 6 over IP oder RAID Z over IP. Der Vorteil von Erasure Coding ist, es braucht halt weniger Platz. Ich habe ja klassischerweise eine 1:1 Kopie immer für die Redundanz. Und das Erasure Coding macht es eben so ähnlich wie RAID, dass ich das Objekt selber nochmal aufteile, eine Parity berechne und damit eben weniger Kopien brauche. Das heißt natürlich auch, die Berechnungen werden komplexer und das wird insgesamt wieder ein bisschen langsamer. Und ich habe nicht alle Operationen möglich, also Partial Writes zum Beispiel, die ich für Block-Devices brauche. Das heißt, ich kann auf einem Erasure-Coded Pool nicht direkt Block-Devices ablegen. Wofür kann ich das verwenden? Zum Beispiel für Archivdaten, die ich einmal schreibe und dann vielleicht alle halbe Jahre mal anfasse und lese. Dafür ist das ideal, weil ich dann echt wenig Platz brauche. Welche Parameter gibt es da? Die werden in Profilen abgelegt. Ich habe im Prinzip zwei Variablen, die ich beeinflussen kann. Einmal dieses K, das sagt mir, wie viele Teile eines Objektes ich anlege. Und jedes dieser Teile wird eben auf einem anderen OSD gespeichert, aber dann nicht nochmal repliziert. Ja? Das ist also ein Pool, der sozusagen eine Replication Size von 1 hat. Und man kann es so ein bisschen vergleichen wie die Anzahl der RAID-Datenfestplatten. Und M ist dann die Anzahl der Coding-Chunks. Und auch die werden auf jeweils einem OSD gespeichert, die natürlich auch sich von den OSDs hier oben unterscheiden. Das heißt, ich brauche für ein Datenobjekt dann K plus M OSDs. Das heißt, ich brauche auch mindestens so viele OSDs in meinem Cluster. Und das ist sozusagen die Anzahl der Parity-Festplatten und eben auch gleichzeitig die Anzahl der OSDs, die dann ohne Datenverlust ausfallen dürfen. Beispiel für K gleich 2 und M gleich 1. K kann ein OSD ausfallen. Ich habe ein 4-Megabyte-Objekt, was in zwei 2-Megabyte-Teile und ein 2-Megabyte-Coding-Chunk aufgeteilt wird. Das heißt, ich brauche brutto 6 Megabyte. Bei einem Replikationsfaktor von 2 bräuchte ich schon mal 8 Megabyte. Das heißt, hier habe ich eine Ersparnis von 25%. Bei K gleich 10 und M gleich 4, für das ich aber schon 14 OSDs brauche, ne, können 4 OSDs ausfallen. Hier habe ich dann 10 Teile a 410 Kilobyte und 4 Parity-Teile, das heißt 5,6 Megabyte brutto für ein 4 Megabyte Objekt. Und bei einem Replikationsfaktor von 5 bräuchte ich aber 20 Megabyte brutto, ne, bei einem 4 Megabyte Objekt. Das heißt, hier spare ich schon 72%. Ich habe aber eben als Nachteil mehr CPU-Last. Das heißt, ich brauche mehr CPU in den Storage-Knoten drin und ich kann eben RBDs nicht direkt drauf tun. Die ist auch beim Lesen, weil ich die Teile ja wieder zusammensetzen muss. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr ein Objekt, was auf einem OSD liegt, sondern ich habe 10 Teile des Objekts, die ich von 10 OSDs einsammeln muss. Ja, also mag sich vielleicht in gewissen Grenzen auch wieder ausgleichen. Ja. Wo ich aber auf jeden Fall eine sehr hohe Last bekomme, ist, wenn dann tatsächlich ein OSD ausfällt, weil die Neuberechnungen dann auch wieder sehr viel CPU brauchen. Also sehr viel ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber im Vergleich, sage ich mal, zum klassischen Betrieb von Ceph, wo ich einfach nur 1:1 Kopien mache, habe ich halt einfach hier mehr Einsatz der CPU. Um da den Geschwindigkeitsverlust ein bisschen auszugleichen, baut man einen Cache-Pool, der vor den Pool gesetzt wird, der Erasure-coded ist. Dieses ganze Thema Erasure-Coding ist halt auch immer pro Pool anzuschalten. Das heißt, ich kann in meinem Ceph-Cluster auch weiter Pools fahren, die ganz normale Replikationsverhalten haben. Ich kann das wirklich pro Pool bestimmen. Ich habe einfach meine Hardware verteilt und sage dann hier, ich habe jetzt einen Pool, der macht Erasure-Coding, weil ich da Archivdaten drin habe. Da will ich gar nicht so viel Storage brutto verlieren sozusagen. Und andere Pools, da sind aktive VMs drin, die will ich dann schneller haben zum Beispiel. Ich kann auch, das kurz als Ausflug, ich kann natürlich auch reine SSD-Pools zum Beispiel bauen. Ja? Das will man vielleicht für so einen Cache-Pool haben. Ja. Das Ganze wird über Regeln eingestellt, die der Crash-Algorithmus dann berücksichtigt. Ja. Der Client sagt ja, in welchem Pool er die Daten speichern möchte. Für den Pool ist so ein Regelsatz definiert und dieser Regelsatz wählt ja dann die OSDs aus, auf denen die Daten liegen sollen. Und das können ja auch reine SSDs sein. Ja. Oder schnellere SAS-Platten oder ganz langsame SATA-Platten. Und ja, wenn ich jetzt also so einen langsamen Storage-Pool habe, wie zum Beispiel so einen Erasure-Coded-Pool, und ich trotzdem mit einer gewissen Geschwindigkeit drauf zugreifen will, dann setze ich hier davor einen schnelleren Cache-Pool, der dann zum Beispiel auf SSDs läuft. Dieser Cache-Pool ist natürlich nicht so groß wie der gesamte Cluster oder wie hier unten der Storage-Pool, sondern der ist natürlich kleiner. Ja, ist ja ein Cache. Ein Cache ist immer schnell und kleiner. Das ändert sich mit Ceph auch nicht. Und der Ceph-Client greift dann sozusagen indirekt über die Daten im Storage-Pool zu, indem er sie zum Beispiel erstmal in den Cache-Pool schreibt und sie dann hier auch über einen gewissen Regelsatz dann in den Storage-Pool migriert werden. Ja. Beide Pools sind natürlich redundant, ausfallsicher. Das heißt, wenn die Daten in den Cache geschrieben worden sind, kann man sich auch sicher sein, dass sie einem nicht verloren gehen. Ja, gibt ja andere Caches, wo es vielleicht nicht so ist. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, so einen Cache-Pool einzurichten. Einmal einen Write-Back-Cache-Pool, in dem ich eben Schreib- und Lesezugriffe über diesen Cache-Pool laufen lasse und der Cache-Pool dann selber ungenutzte Daten in den langsamen Storage-Pool migriert, auch über Parameter einstellbar, zu welchem Zeitpunkt nachgeschaut werden soll, in welchem Intervall und so weiter und so weiter. Ich kann also sozusagen definieren, was sind heiße Daten, die eben auf den SSDs bleiben sollen. Das ist ideal eben, wenn ich sowas wie Video-Editing mache oder ähnliches, wo ich eben große Daten habe, die ich eigentlich in so einem Art Archiv halten möchte, aber ja doch beim Bearbeiten der Daten schnell darauf zugreifen möchte. Und dann gibt es auch einen reinen Read-Only-Betrieb, wo ich eben direkt auf den Storage-Pool schreibe vom Client aus und den Lesezugriff über den Cache-Pool mache und dann habe ich halt hier sowas wie ein Write-Once-Read-Many-Archiv, wo der Cache-Pool eben nicht damit belastet ist, die Daten nochmal auf den Storage-Pool schreiben zu müssen. Wie wird das eingerichtet? Ich brauche natürlich zwei Pools, einen Hot-Storage- und einen Cold-Storage-Pool. Und dieser Cold Storage Pool kann eben Erasure-coded sein. Damit kriege ich die Platzersparnis. Wir haben eben gesehen, es können durchaus 72% sein im Vergleich zur 1:1-Kopie. Ich brauche Regeln, die eben diese Pools dann auf eigene OSDs separieren, weil ich natürlich nicht die gleichen OSDs verwenden möchte. Ich habe den Cache Pool auf schnelleren Platten, ich habe den Storage Pool auf langsamen Platten. Und dann gibt es hier so Befehle, die das eben einrichten. Hier stelle ich den Cache-Modus ein, setze dann noch den Overlay und habe hier einen Algorithmus, den ich einstelle, mit dem der Cache-Pool dann die Daten auswählt, die in den Storage-Pool rein sollen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Parametern, die habe ich jetzt hier mal rausgespart. Es steht alles in der Doku drin. Die ist an der Stelle da ganz gut. Weitere Neuigkeiten in der Firefly-Release sind das Thema Primary Affinity. Damit kann ich in gewissen Grenzen beeinflussen, welches OSD meine Primärkopie hat. Ja? So ein Ceph-Cluster kann ja durchaus auf eine größere Netzwerktopologie verteilt sein und ich möchte von meinem Client aber sozusagen immer den nächsten OSD erreichen, wenn ich lese. Damit kann ich das eben da auch ein bisschen beschleunigen an der Stelle. Beim Rados Gateway wurde ein bisschen umgebaut. Ich habe den jetzt auch in einem Standalone-Modus. Der lief vorher immer als Fast CGI im Apache-Webserver zum Beispiel. Und seit 08.089 gibt es Locking im Ceph-File-System. Ja, also so ein Ceph-File-System kann ich ja an mehreren Clients mounten. Das ist ein geschertes Netzwerk-File-System und dann ist das Thema Locking doch recht interessant. Kommen wir zur nächsten Release, das ist Giant, auch wieder eine andere Tintenfischart. Das erste Mal im Oktober 2014 released worden, das aktuelle ist die Punkt 1 von Februar und es wird von Giant, soweit ich weiß, kein weiteres Release geben, weil eben schon das nächste wiederkommt. Ja? Von Firefly gibt es eben jetzt schon die Punkt 9 sozusagen. Was gab es da? Verbesserungen vor allen Dingen im Performance-Bereich. Der Code von Librados selber, das Cache-Tiering ist nochmal angefasst worden, eine Monitore-Performance. Beim Recovery von ausgefallenen OSDs ist das Erasure-Coding in dem Sinne auch beschleunigt worden, weil eben einfach zusätzliche Datenblöcke noch mitgespeichert werden, sodass ich nicht zum Beispiel Complexity Parity berechnen muss, wenn der Ausfall so aussieht, dass ich diese Datenblöcke benutzen kann. Ich habe neue Werkzeuge für Debugging und Reparatur bekommen. Auch im CephFS ist weiter verbessert worden, aber immer noch nicht production ready. Da beim Upgrade muss man an der Stelle ein bisschen gucken. Ein Upgrade auf Giant und auch die nächsten Releases ist sauber nur von der 080, also von Firefly aus möglich. Das heißt, wenn man noch einen ganz alten Cluster hat, erstmal auf die Firefly gehen und dann das nächste Upgrade installieren. Die Reihenfolge generell ist eigentlich so, dass man erstmal die Monitore updatet, dann die OSDs selber und dann den ganzen Rest sozusagen. Das Ganze kann man so machen, dass man natürlich komplett die Softwarepakete installiert und dann in der Reihenfolge die entsprechenden Dienste durchstartet auf den Knoten. Ja, also ich installiere alles, dann mache ich einen Restart der Monitore auf den Knoten, wo die Monitore laufen, dann mache ich einen Restart aller OSDs, natürlich nacheinander, nicht alle gleichzeitig. Ja. Und dann halt einen Restart des Restes und dann läuft der CEF-Cluster ja auf meiner neuen Softwareversion. Was man hier auch bedenken muss, RBDs cachen jetzt standardmäßig auf der Client-Seite. Ich habe neue Statistiken, also Disk-Free gibt es so ein Tool und Performance-Counter, da hat sich ein bisschen was geändert. Und ganz wichtig, wenn ich CEFFS benutze, muss ich die Inodes vorher anfassen. Also bevor ich den Upgrade mache, also solange ich noch auf dem Firefly bin, muss ich einmal mit zum Beispiel dem Kommando hier alle Inodes einmal anfassen, weil sich die Struktur intern ein bisschen geändert hat. Ja, und dann kann ich den Upgrade machen und dann funktioniert das CEF-File-System auch noch. Und hier Cache-Tier-Modus-Änderungen sind da nicht mehr erlaubt in bestimmten Situationen. Wenn man das noch gar nicht einsetzt, ist das auch nicht so wichtig. Jetzt ganz aktuell ist der Release-Kandidat 1 von Hammer Ende Februar rausgekommen. Da gibt es weitere Verbesserungen drin. Es gibt einen neuen Crush-Bucket-Typen, der entscheidet, auf welchem OSD die Daten landen. Der ist schneller geworden, weil er eine, da wird es dann sehr technisch, der nimmt einen statischen oder einen Integer-Logarithmus über eine Lookup-Table, ja. RBDs haben Copy-on-Read bekommen. Am Network-Stack ist gearbeitet worden. Bei CEFFS kann ich Quotas auf Unterverzeichnisse einrichten. Ja. Ich habe ja, CEFFS ist halt ein Dateisystem. Ja, ich habe auch pro CEF-Cluster nur ein Dateisystem. Ja, das heißt, wenn ich mit verschiedenen Applikationen das Dateisystem benutzen will, stecke ich die halt in Unterverzeichnisse und dann ist sowas halt auch interessant. Ne? Checksummen sind dazugekommen für Konsistenz der Cluster-Map. Jede Menge Bugfixes, ich habe sie nicht mal gezählt, weil es so viele waren. Und natürlich das Thema Performance. Was steht noch auf der Roadmap? Beim Rados-Gateway ist das Thema Sync-Agent ein ganz heißes. Wenn ich ein Rados-Gateway betreibe, kann ich mit diesem Rados-Gateway mit zwei CEF-Clustern sprechen und damit eine Art Georeplikation hinbekommen. Ja? Innerhalb des CEF-Clusters habe ich so ein Feature nicht, weil der Algorithmus keine geografischen Informationen berücksichtigt. Ja? Und wenn ich sowas wie Georeplikation machen möchte, also meine Daten in ein zweites Rechenzentrum spiegeln möchte, dann geht es momentan nur, wenn ich eben den Rados-Gateway einsetze, sprich S3. Und der kann dann eben mit zwei CEF-Clustern sprechen und die Daten einmal in den einen schreiben und in den anderen. Das macht dieser Sync-Agent, da wird halt dran gearbeitet. Für Samba gibt es ein Virtual-File-System-Modul, das Samba direkt mit einem CEF-Cluster spricht. Ja, vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Da kann ich dann einen Samba-Cluster betreiben, der direkt an dem CEF-Cluster hängt. Über die Stabilität dieses Moduls möchte ich keine Aussage treffen. Thema Dashboard wird auch spannend. Calamari hatte ich mir schon mal angeschaut. Ist bislang recht kompliziert zu installieren. gibt dann aber halt ein hübsches Dashboard, was man auch mal einem Manager zeigen kann, wo man halt dann so hübsche Graphen sieht und so weiter. QA und Performance steht natürlich auch immer auf der Roadmap. Ja, das war so ein bisschen der Überblick über CEF im Allgemeinen und die Entwicklung des letzten Jahres. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit, möchte jetzt noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir suchen Junior Consultants, die mit mir und meinen Kollegen zusammen im Zweierteam arbeiten. Wer also interessiert ist, in Berlin an solchen Themen und Ähnlichen zu arbeiten, dann soll er sich bitte bei mir melden. Und wir haben noch ein paar Minuten für Fragen und Antworten. Ansonsten vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Gut, ich hätte eine Frage, die ich vom Hybrid Cluster und dem, die Features angesprochen hatten, Primary Affinity.
Ja.
Kann man da ein bisschen was genaueres sagen, also, wie man das beeinflussen kann, ja, was man gewählt oder die Logik dahinter?
Kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht referieren drüber. Müsste ich mich nochmal schlau machen. Das ist ein relativ neues Feature, ja, was ich in der Praxis auch noch nicht eingesetzt habe.
Das klingt ja ziemlich interessant, weil man ja Starter hat und ja dann wirklich, ich kenne jetzt mal ein schlimmes Wort, aber ich sag mal, sinnvolle Auswahl, wo diese Primär-Historie ist.
Richtig.
Das ist sehr interessant.
Richtig.
Andere Fragen?
Ja. Doch noch ein paar Worte zu der Klammer-Frau sagen.
Nee.
Kein Anwalt da.
Ja, kein Anwalt da. Nee, das ist eine Sache, die ist auch schon länger in Entwicklung. Da gab es erste Patches schon vor 2 Jahren, glaube ich. Und das dauert, glaube ich, noch ein bisschen einfach. Ja. Genau. Ja.
Es gibt schon Referenzkunden, die von einer AFS-Umgebung auf CEF unterstützen sind.
Hätte ich jetzt keine auf der Hand.
Weil es interessiert natürlich uns, also bei unseren
Rechnungen. Ja.
Wir haben relativ große und auch im Unterricht Leute bekannt, AFS-Infrastruktur und das Ganze ist sehr gut, aber es hat auch ein paar Nachteile. Und ja, viele meiner Kollegen sollen sich das mal genauer angucken.
Ja. Also ich sag mal so, CEF ist sehr gut geeignet für Block Storage und eben für Object Storage, also wenn man S3 macht. Wie gesagt, das Thema Netzwerk-File-System mit CEFFS würde ich so nicht machen. Was man auch nicht vergessen darf, wenn jetzt hier die ganze Zeit von CEF-Clients gesprochen wird, sind das sicher nicht die einzelnen Desktop-Rechner, die direkt auf den CEF-Cluster zugreifen. Weil es gibt zwar eine Art Authentifizierung zum CEF-Cluster hin, dass nicht jeder darauf zugreifen kann, aber ich habe das halt zum Beispiel nicht benutzerbasiert, sondern immer maschinenbasiert. Und das heißt, ich habe eh immer noch eine Art, na Firewall will ich nicht sagen, aber eine Art Schicht oder eine Art Maschinenpool zwischen dem Storage und den tatsächlichen Nutzern. Ja. Was man natürlich machen kann, ist einen File-Server in der VM laufen haben, der dann eben sich über das Block-Device aus dem CEF-Cluster bedient. Und mein Kollege, der Stefan Seitz, der ist dann um 13 Uhr hier und erzählt was zum Thema iSCSI mit CEF. Ja. Auch ein sehr interessantes Thema, wo ich dann eben, sag ich mal, so Umgebungen wie VMware mit anbinden kann. Ich glaube, da war zuerst. Ja. Ja. Nee. Also das CEF-Dateisystem kann man sich vorstellen, wie wenn ich zum Beispiel eine Webserver-Farm habe, wo ich die Daten für meine Web-Applikation auf einem NFS-Share liegen habe. dann könnte ich diese NFS-Share auch durch ein CEF-File-System zum Beispiel ersetzen, was ich dann an jedem Webserver mounte. Ja. Genau. Ob man das machen will, ist noch eine andere Frage. So würde es funktionieren. Ja, technisch geht das jetzt schon. Die Entscheidung, Risiko muss dann jeder selber treffen. Es gibt im Moment nur IP. Das Thema RDMA steht, meine ich, auch auf der Roadmap. Habe ich jetzt hier nicht drauf, aber ich habe das schon mal gesehen in dem Zusammenhang. Ja, also unterhalb, also zwischen den USDs. Ne? Weil das ist ja, also das ist ja das, wo man die Bandbreite auch wirklich braucht. Und ja, also zum Vergleich, die CERN-Leute benutzen ja auch CEF für ihre Sachen. Und ich habe im letzten Jahr da einen Vortrag gesehen und habe es jetzt noch im Kopf, wie viel die haben halt schon im Petabyte-Bereich, den Storage-Cluster. Ja. Ja. Ja, IP über InfiniBand ist halt. Ja. Okay. Ja? Ja. Ja. Ich kann natürlich, also das CERN, ich weiß nicht, 1000 oder so Storage-Knoten. Ja? Das skaliert. Also im Moment ist noch keine Grenze bekannt. Ich wüsste von keiner. Ja. Und wenn man sich überlegt, also die einzelne Maschine hat halt hardwaretechnisch so ihre Limitierung, weil man sagt, man braucht pro Terabyte USD brauche ich etwa 1 Gigabyte RAM und 1 Gigahertz CPU. Ja, das ist so Pi mal Daumen die Regel. Und dann kriege ich halt in heutige Maschinen relativ locker 12 Festplatten rein. A 4 Terabyte. Ja, dann habe ich also brutto 48 Terabyte in einem Knoten und dann mal 100 mal 1000 kann ich mir ausrechnen, wie viel brutto Speicherplatz ich habe. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, ich kann 24 Festplatten in einen Knoten reinstecken. Dann konkurrieren die halt so ein bisschen um RAM und CPU. Ja, je nachdem, wie viel man dann in den einzelnen Knoten reinstecken möchte.
Dann nochmal vielen Dank.
Bitte.